Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Confratres, liebe Consorores, liebe Schwestern und Brüder, in einem solchen Dom die Eucharistie zu feiern, ist eine ganz besondere Erfahrung. Der Herr Domdächer hat uns eben ein wenig in die Geschichte des Kölner Doms eingeführt. Aber diese Geschichte gehört zu den aufregendsten Geschichten einer Domkirche in der Welt überhaupt. Die alte Geschichte Kölns, am Anfang schon in der römischen Zeit eine christliche Gemeinde. Man kann die Ausgrabungen besuchen hier. Dann die große Geschichte im Mittelalter, die heiligen drei Könige, wir haben davon gehört. Der unglaubliche Mut, ja die Kühnheit, eine solche Kirche zu denken, aber dann eben auch die Kraftlosigkeit, die sich zeigte, weil man vielleicht ein wenig zu kühn gewesen ist, vielleicht zu sehr die eigenen Interessen im Blick hatte und dann eine Phase der Erschöpfung eintrat, sodass die Kirche, die wir jetzt sehen, eine Baugeschichte, eine Geschichte hat von vielen Jahrhunderten. Bis im 19. Jahrhundert eine Bewegung aufkam, nicht nur aus der Spiritualität heraus, sondern auch aus einer großen Erneuerung der Gesellschaft heraus, sich neu diesem Bauprojekt zu widmen und diese Kirche zu vollenden. Aber vollendet ist der Dom ja nie, wie man in Köln sagt. Es wird immer weitergebaut bis zum jüngsten Tag, wird renoviert und ergänzt und ausgetauscht. Insofern, liebe Schwestern und Brüder, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, ist gerade der Kölner Dom ein Zeichen für die Kirche in Deutschland in besonderer Weise, mit ihren je neuen Herausforderungen. Ein großer Dom, eine solche Geschichte kann uns verführen dazu, mit Stolz zurückzuschauen. Aber die Herausforderung, vor der wir stehen, ist immer wieder in der jeweiligen Zeitstunde das Evangelium anzunehmen, das Reich Gottes anzunehmen, wie wir eben im Evangelium gehört haben, und es jetzt und hier im Zeugnis, im persönlichen Zeugnis, Wirklichkeit werden zu lassen. Gebäude wie der Dom werden vergehen. Sie haben keinen Bestand für die Ewigkeit. Sie sind Erinnerungsstützen, Hilfen, dass wir die Größe unserer Berufung nicht vergessen. Aber sie sind kein Ersatz dafür, dass wir selber unser Zeugnis ablegen und uns selber neu einfügen lassen in den Leib Christi und den Osterglauben bekennen und leben. Und gerade der Ritterorden vom Heiligen Grab, liebe Schwestern und Brüder, ist gerufen, in die jeweilige Zeitstunde hinein vom Evangelium Zeugnis abzulegen, eine wirkliche Ritterschaft, die nicht darin besteht, mit Gewalt irgendetwas durchzusetzen, sondern durch das persönliche Zeugnis, durch die Nachfolge Christi in Familie und Beruf, im priesterlichen Leben, im Ordensleben, ein Ritter des Heiligen Grabes zu sein. Ein Ritter und eine Dame, das heißt dann Zeugen und Zeuginnen der Auferstehung. Er lebt, Christus lebt. Das ist unser Zeugnis. Das ist die gefährdetste Botschaft, auch inmitten der Kirche, dass er der Lebendige ist, dass er jetzt wirkt, nicht nur in der Vergangenheit, dass er jetzt zu uns spricht, dass er sich jetzt uns schenkt, dass er in unserer Mitte ist, der lebendige Christus, und dass er das Ziel unseres Lebens ist. Davon geben wir Zeugnis, liebe Schwestern und Brüder. Und deswegen sind wir auch in besonderer Weise verbunden mit dem Heiligen Land, weil wir wissen, dieser Jesus von Nazareth ist nicht eine Theorie, sondern lebendige Person, Mensch unter Menschen, Bruder aller Menschen mit einer konkreten Geschichte. Am heutigen Samstag wurden uns zwei Worte aus der Heiligen Schrift geschenkt, die nicht für die Investitur ausgesucht sind, sondern die für den heutigen Samstag der 7. Jahreswoche vorgesehen sind. Und sie geben uns Hilfen, wie wir dieses konkrete Zeugnis in diese Zeitstunde hinein sagen können. Nicht in die Vergangenheit hineinschauen, nicht was wird in 100 Jahren sein. Sie geben uns sozusagen ein Grundgerüst, ein Fundament für das, was immer zählt, was immer wahr ist, wenn wir unser Zeugnis in die Gesellschaft, in die Welt hineintragen wollen. Der Text aus dem Weisheitsbuch Jesus Sirach beschreibt die Erschaffung des Menschen und seinen Auftrag. Dieses Weisheitsbuch reagiert schon auf den Schöpfungsbericht, kennt diesen Text schon aus der Genesis, aber reflektiert ihn in einer neuen Weise, in einer für diese Zeit wichtigen Ausprägung. Und diese Erschaffung des Menschen, liebe Schwestern und Brüder, ist ein entscheidender Punkt, um zu wissen, was unsere Sendung in dieser Zeit ist. Denn diese Erschaffung des Menschen unterscheidet sich durchaus von anderen Erzählungen in anderen Religionen. Es wird hier deutlich unterstrichen, der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Er hat ihm ein Herz zum Denken gegeben, ein wunderbares Wort, ein Herz, das denkt. Scheinbar ist das ein Widerspruch. Wir denken ja mit dem Gehirn, mit dem Kopf. Hier wird gesagt, ich gebe dir ein Herz zum Denken. Und du kannst unterscheiden zwischen Gut und Böse und du wirst die Welt gestalten nach Recht und Gerechtigkeit. In diesem kleinen Abschnitt aus dem Buch Jesus Sirach ist das christliche Menschenbild enthalten. Das christliche Menschenbild bleibt Orientierung in jeder Zeitstunde. Und da kann ich eigentlich nur vielleicht zwei Punkte nennen, die in der aktuellen Situation von besonderer Herausforderung sind. Denn dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, bedeutet auch, wie es in der Schöpfungsgeschichte dann heißt, als Mann und Frau schuf er sie. Es gibt nicht den Menschen, es gibt den Menschen immer in der Ausprägung der Geschlechterdifferenz. Niemand ist eine Insel. Der Mensch kann nicht seinen Weg finden, wenn er vom Ich ausgeht. Das ist ein Grundfehler, ein Grundkonstruktionsfehler jeder Gesellschaft, die vom Ich ausgeht, vom Subjekt ausgeht, vom Einzelnen ausgeht. Denn diese Geschlechterdifferenz will sagen, du findest deine Vollendung erst, du findest dein Menschsein erst im Blick auf den anderen. Natürlich ist in Gott keine Geschlechtlichkeit, aber es soll deutlich werden in der Erschaffung von Mann und Frau, die beide zusammen Bild des lebendigen Gottes sind, nicht je für sich aufeinander bezogen, dass wir nicht alleine und um uns selber kreisend zum Ziel kommen, die menschliche Fülle erreichen können. Ist es nicht doch wahr, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns angewöhnt haben, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft nach dem Ich auszubauen und aufzubauen, nach den persönlichen Interessen, nach den Anreizsystemen, die wir hineingeben, damit Menschen handeln, nach ihren Vorteilen? Ist das nicht eine Theorie gewesen, die sich bis in das praktische Fühlen und Denken der Menschen hinein wirksam geworden ist? Liebe Schwestern und Brüder, wir spüren vielleicht gerade jetzt in der Krise, in der Stunde auch der ökonomischen Krise, dass dies ein Grundkonstruktionsfehler ist. Das christliche Menschenbild hat also durchaus immer wieder Auswirkungen und Herausforderungen für unser ganz konkretes Leben. Wie bauen wir unser Leben auf? Baue ich mein Leben auf von meinen Interessen, von meinen Vorteilen, von meinem Subjekt autonom? Oder baue ich es auf in der Beziehung zu anderen, in der Entwicklung der Personenwürde, die immer verbunden ist mit der Gemeinschaft, mit dem Anderen, mit dem Du? Erst mit dem anderen, mit den anderen, kommen wir gemeinsam zu der Fülle des Menschseins, die uns von Gott her möglich ist. Liebe Schwestern und Brüder, ein primitiver Kapitalismus, ich habe es bei den Eucharistiefeiern gelegentlich gesagt, ist nicht nur moralisch bedenklich, philosophisch bedenklich, sondern langfristig auch ökonomisch unvernünftig. Wir wollen hier gerade in Köln mit der großen Geschichte des christlichen Abendlandes das Zeugnis vom christlichen Menschenbild hineingeben in unsere Kultur, in unsere Gesellschaft. Der Mensch als Bild Gottes, das sagt keine andere Religion, das sagt nur die biblische Tradition, dass jeder Mensch Bild des lebendigen Gottes ist, aber in der Beziehungswirklichkeit der Menschen, nicht für sich allein. Und die zweite Herausforderung, die sich ergibt, auch das haben Sie in den letzten Wochen gelesen, die Gefährdung, dass Menschen geklont werden können. Es muss uns tief beunruhigen, dass der Schöpfungsgedanke verändert wird und dass Menschen Menschen machen wollen nach ihrem Bild und Gleichnis und zu ihren Zwecken und zu ihrer Verfügung und nach ihrem Wunsch und Willen. So weit sind wir noch nicht. Aber der Gedanke wird immer intensiver werden. Die Möglichkeiten werden sich ausweiten. Und auch dort, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir ein Zeugnis ablegen dafür, dass unsere Gesellschaft sich selber gefährdet, die Fülle des Menschseins nicht erreichen kann, in eine Sackgasse geht, wenn sie sich der Gefährdung anheimgibt, den Menschen zu machen wie ein Produkt, wie ein Gegenstand. Dann wird der Mensch auch irgendwann behandelt werden wie ein Produkt, wie ein Gegenstand, den man wegwerfen kann, wenn man ihn nicht mehr braucht. Auch diese Haltung, liebe Schwestern und Brüder, entdecken wir ja immer wieder. Und ein letztes möchte ich sagen, es wird uns noch ein weiterer Blick gegeben auf das Menschsein, auf die Sendung des Menschen in den heutigen Worten aus der Heiligen Schrift. Das wunderbare Wort aus dem Evangelium, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht die Haltung des Kindes einnehmt. Jesus sagt es denen, die die Kinder wegdrängen wollen, weil man sagt, die können ja noch nichts verstehen, die sind ja noch gar nicht in der Lage, der Diskussion der Alten zu folgen. Aber er sagt, her zu mir, die Kinder. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben ja heute Abend nicht nur die Investitur, sondern wir haben auch ein großes Fußballspiel. Einige werden schon etwas beunruhigt sein, ob sie es noch schaffen werden, das anzuschauen oder am Informationskanal wenigstens beteiligt zu sein. Das Spiel, liebe Schwestern und Brüder, fasziniert Menschen von Anfang an und es gehört zum Kindsein. Nicht umsonst, sagt Romano Guardini in einem schönen Buch über die Liturgie ist auch ein Spiel. Aber das heißt nicht, dass sie nichts wert ist, sondern dass sie zweckfrei ist. Wir spielen nicht, um etwas zu kaufen. Wir lassen uns im Spiel nicht ein auf Herrschaft und Macht. Und wer das tut, hat das Spiel schon verloren, hat nicht verstanden, was ein Spiel ist. Aber Kinder spielen und auch wir müssen vor Gott zweckfrei beten, singen, Zeit verschwenden mit ihm in der Liturgie, nicht auf die Uhr schauen, Zeit verschwenden. Wir könnten ja arbeiten heute, wir könnten in den Betrieb gehen, wir könnten Akten lesen, wir könnten ins Krankenhaus gehen, einige Patienten versorgen, wir könnten alles Mögliche tun in den 2,5 oder 3 Stunden, in denen wir hier im Kölner Dom sitzen. Ein zweckfreies Spiel vor dem Herrn. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das eine ist das Spiel, wenn Menschen nicht mehr zweckfrei leben können, denken können, feiern können, werden sie keinen Zugang finden zum Reich Gottes. Das Reich Gottes gehört nicht zu den Kategorien der Macht und der Produktion und der Herrschaft und des Besitzes und des Ehrgeizes. Das Reich Gottes ist ein Geschenk und das können nur Menschen empfangen, die nicht nur in Zwecken und Absichten und Abrechnungen und Bilanzen und Herrschaftssystemen und Intrigen und Durchsetzungsvorstellungen verhaftet sind. Wer so denkt, kann das Reich Gottes nicht empfangen. Das will Jesus sagen. Er meint nicht nur die Kinder jetzt, die um ihn herum sind, er meint uns. Wenn ihr nicht werdet wie sie, offen und frei und mit dem Element des Staunens. Wer nicht mehr staunen kann, wer sich nicht mehr wundert, wer alles im Griff behalten will, wird das Reich Gottes nicht erben. Der heilige Paulus wird das zu einem roten Faden seiner Verkündigung machen, gerade die Selbstermächtigung des Menschen, die sich vor Gott hinstellt und sagt, ich kann das, das mache ich, das wollen wir doch mal sehen. Vor Gott gilt das nicht, das geht nicht. Vor Gott stehen wir da, vielleicht auch manchmal mit Tränen in den Augen und sagen, danke, dass ich dich gefunden habe. Danke, dass du mich liebst, wie in der Liebe. Der Himmel öffnet sich und Jesus schenkt sich uns und wir dürfen mit ihm zusammen sein. Welch ein Glück, welch eine Freude. Das ist es, was vielleicht in besonderer Weise Kinder erfahren, wenn sie nach langer Zeit ihre Mutter, ihren Vater wiedersehen. Sie können das nachvollziehen als Väter und Mütter, als Großeltern, was das bedeutet. Welch ein Glück, welch eine Freude. So ähnlich, liebe Schwestern und Brüder, ist die Freude darüber, dass wir das Reich Gottes empfangen. Was heißt das Reich Gottes empfangen? Es heißt empfangen Christus selber, der in unserer Mitte lebendig gegenwärtig ist. Christus selber in die Arme nehmen, in die Arme schließen. Das heißt Zugang finden zum Reich Gottes in einer kindlichen, staunenden, überraschten Haltung. Eine Haltung der großen Freude. So möchte ich vor allen Dingen Ihnen, liebe Kandidatinnen und Kandidaten, wünschen, dass Sie Verteidigerinnen und Verteidiger, Zeuginnen und Zeugen des Osterglaubens und des christlichen Menschenbildes sind, in Ihrer Umgebung ritterlich als Damen das tun, was heute angezeigt ist, und dass Sie ja in diesem Sinne Ihr kindliches Vertrauen immer wieder neu wecken in das Geheimnis des Glaubens. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie froh werden in unserem Orden, in unserer Gemeinschaft. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie lernen, mit dem Herzen zu denken. Amen.